Heute ist Raik Hahn in meinem Podcast. Raik ist ein Unternehmer, der 30 Stunden arbeitet pro Woche, und wie er das geschafft hat und vor allen Dingen, warum er das geschafft hat, warum das besonders wichtig ist, das erzählt er im Interview. Er gibt es heute nämlich auch an andere Unternehmerinnen und Unternehmer weiter, und ich konnte eine ganze Menge mitnehmen im Interview. Ich bin mir sicher, dir geht es genauso. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und sage, los geht's nach dem Intro. Willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder, und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Ich habe heute einen Menschen dabei, den ich schon lange folge, weil er auch einen Podcast hat, der gleichzeitig Unternehmer und Führungskraft ist. Herzlich willkommen, Raik Hahn.
Ja, Helge, vielen Dank für die Einladung. Lass uns gemeinsam Vollgas geben.
Schön, dass du da bist. Jetzt kenne ich dich schon sehr gut. Erzähl doch einfach mal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, was sollte man über dich wissen, damit ich weiß, was du machst, wer du bist.
Ja, die Kurzversion ist relativ simpel. Raik Hahn, 35 Jahre alt, 17 Jahre mit meiner zauberhaften Frau zusammen, 2 Söhne, 6 und 3 Jahre. Und ja, Sternzeichen Fisch, ich mag Sonnenuntergänge, das glaube ich so die Hard Facts. Ansonsten habe ich nebenbei eine digitale Unternehmensberatung, wo wir Unternehmern dabei helfen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren und gleichzeitig ihre Gewinne zu steigern. Ja, also Thema 30-Stunden-Woche für einen Unternehmer ist absolut umsetzbar. Wir zeigen genau, wie das geht. Und ich habe, wie du schon gesagt hast, einen Podcast, ein bisschen eskaliertes Hobby. Damals aus so einer Schnapsidee heraus quasi entstanden, aus einem Selbstzweck, und ja, mittlerweile über 900 Folgen, über 100.000 Hörer monatlich, und sind damit der größte Unternehmer-Podcast in der deutschsprachigen Region, und ja, wissen da ganz gut, was so bei kleinen und mittelständischen Unternehmen gerade los ist.
Ja, echt cool. Und du arbeitest ja auch mit Unternehmern und Führungskräften auch zusammen, und jetzt ist normalerweise ja so das Thema Unternehmer sein, Geschäftsführung, und dabei gleichzeitig eine 30-Stunden-Woche zu haben und noch eine Familie auch zu bekommen, das ist ja ein spannendes Thema. Wie bist du denn darauf gekommen überhaupt?
Relativ simpel. Erstmal alles falsch machen, ja, wie man meistens in so eine Situation halt irgendwie reinschlittert. Also so ein bisschen Flashbacks, mittlerweile so knapp 10 Jahre her, da habe ich selber über 100 Stunden die Woche gearbeitet, ja, so Fraktion höher, schneller, weiter, ich kann alles, mir gehört die Welt. Dachte ich auch. Problem war damals, ich habe nicht nur gerne sehr viel gearbeitet, sondern ich war gleichzeitig auch noch Profisportler. Ja, ich habe früher professionell war ich BMX-Fahrer, Sponsorenverträge, Wettkampfdruck, all diese Sachen. Und dann war ich immer vor so eine Frage gestellt, so, Mensch, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und dann hatte ich einen total schlauen Einfall. Da habe ich mir überlegt, Mensch, wenn du deinen Schlaf reduzierst, dann hast du ja viel mehr Zeit für alles. Und das hielt ich für einen grandiosen Einfall. Ja, dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, Mensch, wie machst du das? Habe mir Seminare reingezogen, so Bücher gelesen, alles. Und dann irgendwann habe ich angefangen, den Schlaf zu reduzieren. Erst war ich so bei 6 Stunden, 4 Stunden. Irgendwann habe ich noch 2 Stunden die Nacht geschlafen.
Boah.
Und das war halt geil, weil ich hatte halt 22 Stunden Zeit am Tag. Und wirklich, ja, das Problem ist durch den Sport, ich bin bekloppt diszipliniert. Ja, das heißt, ich mache eine Sache, wenn dann halt richtig. Habe es also über viele Monate so durchgezogen. Und irgendwann meinte meine Ärztin dann zu mir bei so einer Routineuntersuchung, Raik, deine Werte sind so furchtbar, wenn du so weitermachst, bist du wenigen Wochen tot. Und das war halt erstmal so ein Schockmoment mit 25, wo ich mir gedacht habe, ja, also hier geht es offensichtlich um ein bisschen mehr. So, und das war für mich dann auch so dieser Aufweckmoment, wo ich dann gesagt habe, ey, es muss ja eine Alternative zu diesem Plan geben, den ich gerade verfolge. Mhm. Und dann habe ich mich mehr und mehr mit diesen Themen beschäftigt und habe da versucht, irgendwie meinen Weg rauszufinden. War ehrlicherweise deutlich härter und beschwerlicher, als ich gedacht habe. Mhm. Und hatte dann aber irgendwann so meine Sachen sortiert und hatte dann halt genau das, was man sich immer wünscht. Ja, Geld war irgendwie einfacher, das mit der Zeit war irgendwie einfacher. Irgendwie hatte ich diese Quadratur des Kreises für mich persönlich hinbekommen. Und dann haben mich immer mehr Leute gefragt und schreibt, wie machst du das? Und zeig mal und kannst mir erklären und bla bla. Und zum Anfang ist man ja gut Mensch, ne? Man hat so neues Wissen aufgebaut und freut sich, aber irgendwann bist du auch einfach noch genervt. Und das war tatsächlich auch die Geburtsstunde meines Podcasts, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, das jedem einzeln zu erzählen. Ich quatsch das da jetzt rein, hört euch das an und lasst mich in Ruhe, nervt mich nicht mehr. Und so sind auch die ersten 100 Folgen entstanden. Das war einfach nur, nervt mich nicht. Ja, immer kam jemand, nervt mich nicht, ihr hört das an. Mhm. Und wir haben dann relativ schnell viele Tausend von Hörern aufgebaut, die halt sich das alle gegenseitig weiterempfohlen haben. Und irgendwann meinte mal ein Hörer zu mir, Raik, du bist wie so ein Urologe. Ja, man redet nicht offen über dich so, aber man empfiehlt dich im Stillen. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Ich habe das jetzt erstmal so angenommen. Und ja, so hat sich dieser Podcast halt irgendwie rasend verbreitet. Offensichtlich nach wie vor klappt das immer noch ganz gut. Und ja, inzwischen haben wir halt auch viele Gäste gehabt. Ja, so Persönlichkeiten, Frank Thelen, Marcel Janssen, René Adler und wenig alles. Und haben halt immer den Anspruch, wirklich in diesen 15 Minuten, ja, das ist ja Unternehmerwissen in 15 Minuten, kurz und knackig die Sachen weiterzugeben. Und daraus ist dann auch die Unternehmensberatung entstanden, die wir heute haben. Mittlerweile über 1.500 Kunden beraten, gerade im kleinen und mittelständischen Umfeld, Buch geschrieben, all die Sachen. Das ist eigentlich immer nur dieser ein Frage entsprungen: Wie kriege ich das für andere hin? Ja, weil ich habe das für mich selber irgendwie gelöst, diesen perfekten Unternehmertag, aber für andere das auch begleitbar zu machen, weil jeder hat ja irgendwie einen anderen Background, das Thema kommt. Jetzt ist nicht jeder Profisportler. Und da suchen wir nach wie vor nach dem besten Rezept, um allgemeingültig das in jede Branche zu bringen. Und das hält uns jeden Tag wach und fröhlich.
Würdest du sagen, dass das Profisportler-Dasein, was du mal hattest, dass dir das geholfen hat, da auch so dran zu bleiben?
Das ist eine Frage, das musst du so ein bisschen wie so ein Schwert betrachten. Das ist halt zweischneidig, ne? Also, es hat mich erstens dahin gebracht, wo ich war. So hätte ich mir das ersparen können. Rückwirkend betrachtet kann man immer sagen, weiß es besser. Es war eine Notwendigkeit, damit ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber es hat mir auch sicherlich schneller da rausgeholfen. Also, das, was mich da reingebracht hat, hat mich schon wieder rausgeholt. Ist halt eine Erfahrung mehr, ne? Aber auch mal volle Kanne in Sackgasse fahren, ist irgendwie auch was Interessantes, was man im Leben mal gemacht haben muss. Und das hat auch jeder irgendwie schon mal gemacht. Die Frage ist halt, wie hart ist der Schaden, den du erlitten hast, und kommst du dann wieder raus? Also, ich kann es jetzt nicht beantworten mit ja, sei Profisportler, dann ist dein Leben leichter, weil auch häufig das
Nee.
Gegenteil der Fall ist.
Ja, nee, das meine ich damit auch gar nicht, aber ich stelle das halt super oft fest, dass erfolgreiche Sportler auch gleichzeitig erfolgreiche Unternehmer sind. Und deswegen hat mich einfach mal interessiert, wie du das siehst, ob es da für dich einen Zusammenhang gibt, ob das zusammenhängt, dass man das eine zum anderen führt, sozusagen.
Also, ich sag mal so, es bedingt sich, weil als Sportler und als Unternehmer, und ich habe ja mittlerweile auch relativ viele Gäste gehabt, ich weiß gar nicht, ich glaube so 300, 400 Interviews oder so, was ich jetzt mittlerweile auf dem Buckel habe. Und ich kann da schon eine Parallele ziehen, weil ich habe ja auch viele Olympiasieger gehabt, ja, Weltmeister hast du nicht gesehen. Und es sind eigentlich nur so drei Hauptzutaten, die jeder erfolgreiche Sportler hat: Das ist Ehrgeiz, das ist Disziplin und das Durchhaltevermögen. Also wenn ich mir jetzt auf der anderen Seite die erfolgreichen Unternehmer angucke, dann muss ich feststellen, dann sind das exakt die Zutaten, die die auch haben. Nun gibt es eine Feinheit, die ich für mich persönlich mal rausgefunden habe, wo ich glaube, dass der Unternehmer tendenziell immer den einfacheren Weg hat als der Sportler. Weil egal in welchem Sport, und ich habe mir mittlerweile sehr vieles angeschaut, du bist immer limitiert auf die Anzahl der Menschen, die du hast. Ja, als Individualsportler noch viel mehr als im Teamsport, aber auch im Teamsport bist du limitiert durch die Anzahl der Menschen, die du hast. Das Problem hast du als Unternehmer nicht. Das heißt, als Unternehmer ist es vollkommen ausreichend, wenn du eine grobe Idee hast und einfach weißt, wo du hin willst. Das reicht als Sportler aber nicht aus. Als Sportler musst du besessen sein von einem Ziel, wenn du ganz, ganz oben mitspielen willst. Als Unternehmer kannst du auch viel leichter fröhlicher Dritter sein, weil der Markt einfach immer groß genug ist, wenn du ihn richtig definierst. Deswegen würde ich per se immer eher den Unternehmer vorziehen im Vergleich zu dem Sportler.
Ja, spannend. Ja, finde ich eine gute Perspektive. Was hat dich denn damals dann motiviert, da auch dann, ja, dann das Unternehmen aufzubauen, selber Unternehmer zu werden, dass es für dich losging als diese Reise?
Ist die Frage, wo du den wirklichen Zeitpunkt setzt. Also streng genommen, wenn ich jetzt so rückwirkend betrachte, ging meine Unternehmerreise exakt in meinem 12. Lebensjahr los. Und damals nicht geplant und wie man sich das vorstellt, man setzt sich hin, macht einen Businessplan, geht zur Bank, sondern einfach so wie 99% aller Unternehmen entstehen, irgendwie aus dem Alltag heraus. Hintergrund ist, ich habe in meinem ersten Leben Leistungssport gemacht in der Leichtathletik. Ja, das heißt, ich war in der Mittelstrecke unterwegs, komme aus einem Trainerhaushalt, also ich habe da schon einen ganz anderen Drill irgendwie auch mitbekommen. Ja, war dann auch im Bundeskader drin, hast du nicht gesehen. So mit 12, so wie es halt ist, schwere Krankheit, Herzbeutelentzündung bekommen und dann war halt aber Feierabend. So, die Ärzte haben gesagt, wenn du je wieder auf die Tartanbahn gehst, so, dann knallt dein Herz durch und dann Feierabend. Übrigens eine witzige Parallele, dass mir das ein paar Jahre später exakt in derselben Form passiert ist, nur nicht durch den Sport, sondern durch die Arbeit. Und dann hieß es, okay, erstmal 9 Monate gar kein Sport, kompletter Lebensinhalt gelöscht, alle Freunde, alle Kontakte, alle Beziehungen, ja, ging nicht mehr und ich war ja auch kein Teil mehr, weil ich durfte nicht mehr laufen. Und da musste ich mich irgendwie neu erfinden und das hat auch sicherlich eines der Lieblingsworte in der Führung, meine Resilienz etwas gestärkt. Ja, aber vielleicht später noch darauf eingehen, was es bedeutet und warum das notwendig ist. Und dann habe ich angefangen mit Breakdance. Da hat mein Vater mich irgendwie zugebracht und meinte, Mensch, vielleicht ist das was für dich, probier das mal aus. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen bekloppt, was viele Sachen angeht. Deswegen nehmt euch lieber ein Beispiel an dem, was ich sage, anstatt an dem, was ich tue. Ich hatte meine erste Breakdance-Session und bin da mit 16 blauen Flecken rausgegangen. So, und das kann man sagen, okay, das mache ich nie wieder. Und bei mir war genau das Gegenteil der Fall. Ich habe gesagt, das ist so geil, da habe ich Bock drauf, das ist es jetzt.
Ja.
Und ich habe quasi diesen Motor aus dem Leistungssport, den habe ich ja gehabt, nur war meine Karosserie im Arsch so, und nicht mehr fahrfähig. Und jetzt habe ich einfach die neue Karosserie gehabt, so das Breakdance, und habe dann diesen Motor da reingepackt. Und das hat extrem gut funktioniert, weil es gab nicht mehr dieses lineare Trainieren und so. Nee, du konntest halt machen, was du willst. Kannst du auf den
Ja.
Arm springen, kannst dich auf den Kopf drehen. So, es war ja auch was, was ich vorher gar nicht kannte. Ja, dass es sowieso mehrere Dimensionen gibt.
Klar.
Laufen ist halt, schaffst die Zeit ja oder nein, fertig. Ist alles komplett
Ja.
limitiert. Und das hat extrem gut funktioniert. Ja, und dann habe ich mit 12 erste Auftritte gehabt, haben da auch Kaltakquise gelernt, habe alle Leute angerufen und genervt in der Stadt. Die haben teilweise mich gebucht, weil sie gesagt haben, ruf bloß nicht mehr an. Buch nicht, aber bitte ruf nicht mehr an. Ja, das ist so nervig.
Also als
So.
Sponsoren hast du die dann gesucht?
Genau, ja, und
Cool.
Auftritte halt einfach, ne? Vollgas. Ich war ja wer, ich konnte ja was. So. Also mein Ego war damals nie
Ja.
mein Problem. Und dann haben wir mit unserer Truppe da auch ordentlich Staub aufgerührt in unserer kleinen Stadt. Und das war eine coole Zeit. Und dann kam natürlich auch erstes Geld rein. Und ja, ein paar Jahre weiter, mit 16 hatte ich halt dann auch das erste Mal schon mehr Geld verdient als meine Eltern, obwohl die beide studiert haben. So. Und das hat natürlich auch schulisch jetzt nicht so gut funktioniert, aber ich hatte eine gute Zeit, war eine wilde Jugend.
Ja, hört sich auf jeden Fall danach an. Das ist vor allen Dingen auch, dass du sagst, dass du ja schon sehr schnell und auch sehr erfolgreich, auch finanziell erfolgreich warst. Was musstest du denn jetzt so, vielleicht auch nochmal jetzt als Unternehmer oder als Führungskraft, was musstest du da lernen auf dem Weg, auf deiner Reise, die du jetzt als Unternehmer gemacht hast? Gab es da irgendjemand, der dich ja besonders unterstützt hat oder irgendjemand, der dich ja vielleicht auch gerade nicht unterstützt hat? Wie war da so dein Blick drauf?
Also, wenn ich jetzt mal quasi so diesen 12-jährigen Reit nehme, ja, viel zu viel Energie, viel zu klein. Das Witzige ist, damals in dieser Truppe, ich war schon immer das Küken. Ja, egal ob es in der Leichtathletik war, ich war quasi von den Leistungen her immer so eine Klasse über mir, aber ne, eher so ein kleiner, schmächtiger Typ. Und beim Breakdance war es genauso, ja. Also ich glaube, der nächstältere hatte 3, 4, 5 Jahre Abstand zu mir, was im Pubertätsalter natürlich einfach Lichtjahre sind. Und das war ganz witzig, dass meine Unterordnung einfach null funktioniert hat. Ja, also ich habe ein schönes Wort gelernt, so Entrepreneur ist das französische Wort für nicht einstellbar. Und ich glaube, das wurde damals halt extrem in mir, ja, keimte das halt auf, weil ich musste mich ja durchsetzen. Die waren ja körperlich irgendwie, mental irgendwie alle weiter als ich. Und ich konnte halt immer nur durch meine Leistungen brillieren. Und so musste ich da halt, ja, quasi einfach liefern, damit ich Teil der Gruppe sein konnte. So, und das war das erste interessante Gefüge. Und wir hatten dann natürlich auch diverse Leute, die es dann gut mit uns meinten, ja, so Manager und sowas, die uns dann so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben. Und auch dort war es ganz interessant, dass mir ganz häufig mein Bauchgefühl schon gesagt hat, ey, das sind Vollidioten, auf die habe ich gar keinen Bock. Und es hat sich dann in der Zukunft immer bewahrheitet, ja, was dann passiert ist, dass ich damit genau richtig lag. So, dass das halt wirklich Leute waren, die dann nicht uns so wohlgesonnen waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das hat mir halt irgendwie auch klar gemacht, dass extrem wichtig ist, wen man als seinen Mentor akzeptiert und zu wem man aufschaut, weil die Gefahr dieser Zwangsabhängigkeit einfach enorm groß ist. Und
Ja.
es war teilweise dann auch sehr schmerzlich zu erfahren, wenn du dann irgendwie zum Training kommst und die dir dann sagen, so deine Truppe, mit denen du Jahren zusammen trainiert hast, ja, du bist jetzt kein Teil der Crew mehr, so also mach dein eigenes Ding, ist uns egal. So, ja, es war dann irgendwie auch mal spannend, ja, wie man dann so diesen Ausschluss auch einfach hat. Aber am Ende des Tages bin ich für alles extrem dankbar, weil wir als Truppe haben uns dann immer wieder gefunden und haben dann halt auch gemerkt, so was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und dann später auch, als ich dann mit 19 das professioneller gemacht habe, mir ein richtiges Unternehmen daraus gebaut und richtige Agenturen auf verschiedene Sportarten, da waren wir einfach schon extrem sensibel dafür, auf wen wir jetzt hören und wenn nicht. Und diese ganzen schillernden Versprechungen, gerade im Showbusiness, ja, da erzählen die Leute alles Mögliche vom Pferd. So, aber 90% der Sachen kannst du einfach mal eine Pfeife rauchen. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die ich zum Glück sehr früh machen durfte, diese Skepsis einfach zu entwickeln. Wer erzählt was und wer ist nur ein Dampfplauderer, wie man hier so hannoverschen sagt.
Ja, das ist ja auch, also das ist ja auch, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft, die man dann auch als Unternehmer oder Führungskraft auch braucht, zu erkennen, der meint es vielleicht wirklich gut mit mir oder der will eher mehr von mir, als ich ihm gebe, sozusagen. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp, den man so nutzen kann, wo man das erkennen kann in der Praxis?
Also tatsächlich ist es eher meine Erfahrung, und das ist auch das, was wir mit unseren Kunden irgendwie immer wieder eruieren und erarbeiten. Dein Bauchgefühl ist zu 95% richtig. Also es passiert so selten, dass dein Bauchgefühl dich komplett in die falsche Richtung lenkt. Das kann mal passieren, aber meistens, weil man irgendwie eine rosa-rote Brille auf hat. Aber in 95% aller Fälle handelt man kontraintuitiv zu seinem Bauchgefühl. Und das ist auch eine Qualität, die ich selber, ne, als sehr verkopfter Mensch und höher, schneller, weiter ist, wieder rekultivieren musste, auf dieses Bauchgefühl auch einfach zu hören. Und das gilt mittlerweile für uns bei Mitarbeitereinstellungen, aber auch mit Kunden. Wenn es irgendeine Sache gibt, wo wir sagen, ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwas stört mich, dann sagen wir ab. Und es ist so scheißegal, wie geil der Bewerber ist, und es ist völlig egal, wie viel Kohle uns der Kunde bietet, wir sagen dem ab. So, und es hat sich irgendwie dann auch wieder immer bewahrheitet, dass wir damit recht hatten. Und jedes Mal, wenn wir über das Bauchgefühl weggegangen sind, auch als gesamtes Team, dann hat es uns später doppelt und dreifach wehgetan. So, und deswegen ist es halt für diese weichen Faktoren auch ein bisschen Platz zu schaffen, enorm wichtig. Und ich betrachte das mittlerweile immer so ein bisschen, das haben wir bei uns im Unternehmen auch ganz gut geprägt, gerade im Bereich Bewerber zum Beispiel, da finde ich das leichter. Gerade bei Bewerbern sagen wir halt wirklich, hey, wir gucken uns die Person an und die kommt mit 100% und wir suchen eigentlich nur noch einen Disqualifizierungsgrund. Ja, wir suchen einen Grund, um diese Person nicht einzustellen. So. Und das ist ganz witzig, wenn man so ein Bewerbungsgespräch geht, wenn du permanent einen Grund suchst, dass die Person nicht passt. So. Und erst wenn du sagst, ey, ich habe wirklich alles probiert, ja, ich habe fiese Fragen gestellt, ich habe ne, bin eigenartig auf die Sachen eingegangen oder irgendwas. Ich habe es der Person verhältnismäßig echt schwer gemacht. So. Aber trotzdem will die bei uns arbeiten, obwohl ich das schon so gesagt habe. Ja, ich habe gesagt, der Job ist scheiße, die Leute im Team, ah, so. Und trotzdem will die bei uns arbeiten. So. Und das sind dann auch erfahrungsgemäß die Leute, die halt wirklich top performen. Und damit haben wir halt teilweise Ergebnisse, dass bei uns zum Beispiel auch durch die Onboarding-Systeme jemand, der eingestellt wird, bis er sich amortisiert hat, nicht eingearbeitet, sondern amortisiert. Das heißt, er bringt wieder Cash zurück, brauchen wir mittlerweile 4 Wochen. Und wenn
Das
ich
ist schon
das
sehr schnell.
vergleiche, so die allermeisten, die haben nach einem halben Jahr nicht mal die Einarbeitung fertig. So. Und das sind einfach Punkte, wo ich sage, ja, mach ein paar Dinge anders, geh an ein paar Sachen mit neuen Konzepten ran und das spart dir auch extrem viel Stress.
Jetzt hast du ja quasi dann als Jungunternehmer und auch später als Sportler, warst ja auch schon, hast ja gerade schon gesagt, auch als Unternehmer. Und jetzt hast du ja heute drastisch deine Arbeitszeit reduziert und nochmal ganz andere Werte auch, die du dann auch in deinem Alltag lebst. Wie hat sich denn dein Leben seitdem verändert?
Im Vergleich, wie es jetzt wann war,
Also
weil gab ja
im
jetzt drei,
Vergleich
ich bin, glaube ich, ja
jetzt
drei Linien
zu
durch.
Vor der Zeit sozusagen, also als du noch 100 Stunden plus beziehungsweise 2 Stunden Schlaf gehabt hast.
Ja. Ja. Ist ja fast schon eine metaphysische Frage. Alles ist besser, Punkt. Das ist die ganze platte Antwort. Ja, also ich glaube, der allerwichtigste Part ist überhaupt erstmal, dass man so eine körperliche Wahrnehmung wieder hat. Ja, also, wie habe ich das hingekriegt? Es gibt ja Leute, die, wenn sie extrem viel Stress haben, dann essen die ganz, ganz viel. Bei mir war das Gegenteil der Fall. Ja, ich habe halt einfach das Essen vergessen oder ausgeblendet. So, ich hatte einfach dramatisches Untergewicht. So, ich hatte schon als Sportler mal kein Körperfett und da war es dann halt wirklich auch besorgniserregend. Das war auch genau der Grund. Ja, meine Organe haben angefangen, sich selber zu verdauen und Muskelschwund und solche Sachen, Instabilität. Ja. So, und das kenne ich heute alles nicht mehr. Ja, also die Bilder von früher, wenn ich mich da angucke, so Haut und Knochen, das ist halt aber nicht mehr da. Also ich, im Gegenteil, also witzigerweise jetzt auch so durchs Training und die Zeit, die ich habe, ich würde behaupten, ich bin jetzt mit 35 fitter als jemals zuvor in meinem Leben. So, ich hatte nie so viel Zeit, noch nie so einen gesunden Körper. So, ist halt einfach Zeit da, ja. Und klar muss man auch seine Prioritäten setzen. Ich meine, früher habe ich irgendwie 6 Stunden am Tag Sport gemacht, 7 Tage die Woche. So, und jetzt habe ich halt Family. So, und auch das war eine wesentliche Erkenntnis zu verstehen. Alles hat so seine Zeit und seine Zyklen im Leben. Ja, weil es war für mich nicht ganz einfach zu sagen, ich bin jetzt Ex-Profi-Sportler. Ja, weil ja, mir war einfach klar, ab diesem Zeitpunkt, wo ich das ausspreche und für mich selber auch festlege, das ist halt Feierabend. So, und das ist halt schwierig, wenn du halt irgendwie wirklich fast 2 Jahrzehnte so einem Thema gewidmet hast. Das dann wieder runterzuschrauben und zu verändern. Aber jetzt kann ich aber sagen, ja gut, jetzt bin ich halt Profi-Familienvater, so, mit 2 Kindern. Und das macht mir aber viel mehr Spaß, diese Sachen halt auch zu teilen. Und weine ich den alten Zeiten jetzt hinterher? Nö, im Gegenteil. So, ich habe das jetzt viel besser im Griff, aber habe auch für mich Verständnis bekommen, dass es nicht darum geht, in einem Bereich der absolute Top-Performer zu sein, sondern, wenn du es schon ein bisschen kennst, so Modell der 4 Lebensbereiche. Ja, es gibt da einfach 4 Bereiche, so Beruf, Gesundheit, Beziehung, Inspiration. Und das ist einfach so meine Challenge, diesen Ausgleich hinzubekommen und trotz all der Dinge, die ich habe und all der Themen, da so ein Flow drin zu haben, dass ich jeden Tag sagen kann, mega geil. Und das ist eigentlich immer mein Anspruch.
Finde ich ein tolles Ziel, ja. Und das ist ja auch das, was du auch heute anderen Unternehmern vermittelst und weitergibst, dieses Wissen, ne?
Absolut, weil die Kenntnis ist tatsächlich, in einem Bereich Profi zu sein, ist easy. So, also das ist wirklich easy. Aber das, was die wenigsten sehen, ist, dass diese Alltagshelden eigentlich die richtig krassen Leute sind. Also ich habe heute gerade in der Mittagspause, habe ich mich so ein bisschen lustig gemacht, sind gerade in Deutschland so ein Mönch, der überall durch die Medien gereicht wird. So. Und ja, ich will nicht respektlos sein. Der Typ hat viel geschafft, aber am Ende des Tages sage ich, ey, du bist ein armes Würstchen. So, sorry, da muss ich auch mal deutlich sein, weil der sagt halt, was der alles Geiles macht und wie ausgeglichen das Leben ist, und sage ich einfach Bullshit. So, der hat keine Familie, der muss nur für sich selber Sorge tragen, der lebt im Kloster, muss sich nicht mal selber Essen machen. So, das ist einfach komplette Verantwortung abgegeben. So, und dann gucke ich jetzt Leute wie dich und mich an, ja, die haben Family, die haben Business, so, die tragen Verantwortung für Angestellte. Sage ich, ey, das sind für mich die Helden des Alltags, ja, eine alleinerziehende Mutter, das ist für mich ein Held, aber nicht irgend so ein Mönch, der den ganzen Tag Zeit hat, eine Sache zu machen. So, fuck it, ey. Nee, das schockt mich nicht. Im Gegenteil. Die Sache, die ich wirklich für mich gelernt habe, ist, wenn du Zeit in eine Richtung lenkst, dann ist es absolut einfach, der Beste zu sein. Aber genau die Schwierigkeit besteht darin, ja, wenn du alleinerziehende Mutter bist und jetzt irgendwie dein Unternehmen schmeißen musst und die Zahlen und alles im Griff behalten musst, so, das sind die wirklichen Profis, das sind die Schwergewichte, die haben einen Plan. Weil, ja, was passiert denn, wenn du an einer Stelle nicht performst? Dann kracht es halt richtig. Und den Mönch
Richtig.
juckt das nicht. Sonst, deswegen, da habe ich halt ein bisschen andere Auffassung, und da wäre ich auch manchmal ein bisschen emotional, weil, ja, wie gesagt, Profisportler und so, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ja, Ronaldo, was hat der für ein Trainingslevel? So, ja, und? I don't care. So, aber wie gut performt er als Familienvater? So, oh, ja, deswegen
Ja.
immer entspannt bleiben, mit wem man sich vergleicht.
Ja, genau. Und das war vor allem, also ist ja auch nochmal ein ganz anderes Leben, was er hat, als jetzt der normale Familienvater führt oder der normale Unternehmer, die normale Führungskraft. Das ist ja gar nicht vergleichbar ganz oft. Und trotzdem vergleichen wir uns ja oft mit solchen Personen oder mit solchen Zielen, die wir da uns selber setzen. Was sind denn so deine drei Tipps, deine drei Learnings, die du anderen Führungskräften, muss nicht gar nicht zum Thema führen, sondern zum Thema vielleicht Selbstführung, mitgeben kannst?
Selbst gute Fragen auf jeden Fall.
Danke.
Also die erste Sache, und wie gesagt, ich kann jetzt einfach nur so ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, ja. Wir sehen das auch
Gerne.
viel bei unseren Unternehmern. Wie gesagt, wir haben jetzt 1.500 kleine und mittelständische Unternehmen beraten und merken das ja auch, ne, was da so die Themen sind.
Ja.
Aber gerade so mit meiner Art und meiner DNA, ne, dass da einfach viel Energy immer drin ist. Die erste und größte Schwierigkeit ist für mich einfach Geduld. So, wir sind einfach unglaublich ungeduldig mit uns
Ja.
selbst, mit unserem Umfeld. Weil diese Ungeduld sorgt meistens dafür, dass wir hektisch werden, unnötigerweise, wenn wir der Sache einfach nur ein Tick mehr Zeit geben. Und so dieses Gefühlte, was alle haben, dieses, oh, das ist alles immer so schnell, so, hä, warum? Schalt doch einfach mal deine ganzen Social Media Kanäle ab, und auf einmal wirst du merken, wie entspannt deine Welt ist. Ja. Und so habe ich für mich einfach Geduld teilweise auch erzwungen. Ja, ich dachte ja früher auch immer, ey, du musst überall aktiv sein, so, nee, musst du gar nicht. So, lösch einfach alle Social Media Apps von deinem Handy, so, dein Leben wird nicht schlechter.
Das
So,
stimmt.
schlag ein Loch in deinen Fernseher, weil brauchst du eh nicht. So, guck dir den Krempel einfach nicht mehr an. Vernichte sämtliche Nachrichten hier nicht rein. Und ich kann dir versprechen, dein Leben wird entspannt. So, und so habe ich das für mich einfach konsequent umgesetzt. Alles, wo ich gesagt habe, hey, das nervt mich irgendwie, habe ich aus meinem Leben rausgestrichen. So, Nachrichten, Fernseher, alles weg. Radio gibt es bei uns nicht. Warum auch? Wozu? Ja, wenn ich was hören will, kannst du Spotify anmachen, ohne Werbung, so Feierabend. Und diese Geduld zuzulassen und da auch mal ein bisschen entspannt zu bleiben und sich vielleicht auch, wenn man irgendwie Langeweile hat, mal ein paar Zahlen reinzuziehen, ja? Millionär mit 30, so Bullshit. Der Durchschnittsmillionär weltweit ist 54 Jahre alt. 54. So. Das Durchschnittsunternehmeralter, ja, wenn jemand ein Unternehmen gründet in Deutschland, ist 45. So. Und dann kommen die Leute mit irgendwie 20, 30 Jahren um die Ecke und sagen, ja, ich will erfolgreicher werden. So, nee, entspann dich mal. Ja, bleib mal locker. Ich habe keine Pflanze gesehen, an der du ziehen kannst, damit sie schneller wächst.
Ja, das stimmt,
So,
ja.
deswegen, wie gesagt, finde ich Geduld einfach ein absolut elementarer Part. Und das lernt man wirklich im Sport. Ja, also im Sport, wenn du da keine Geduld hast, ist eh Feierabend, sondern bricht irgendwas, geht kaputt oder es reißt irgendwas ab und dann war es das. Also auf jeden Fall Geduld. Zweiter Punkt ist sicherlich platt, aber sehr maßgeblich ist halt dieses Thema Fokus. Ja, follow one course until success. Das haben die Amis uns da ein bisschen voraus. Wie oft sehe ich, dass das Leute 30, 40 tolle Ideen haben? Ja, ist doch schön. Aber bist du bereit, wirklich Haus und Hof auf die eine Sache zu setzen?
Ja.
Und da muss ich auch sagen, ja, ich hatte früher auch ein deutlich größeres Team. Jetzt sind wir 15 Leute, ich hatte früher 40. So, warum habe ich das Team dramatisch reduziert? Weil ich ja für mich festgestellt habe, so, ich hatte eine Podcast-Agentur, ja, da haben wir Werbesachen gemacht, Filmproduktion, hast du nicht gesehen. Aber für was? Wofür brenne ich denn wirklich? Ja, nur für eine einzige Sache, dass ich mir jeden Morgen die Frage stelle, wie schaffe ich es, noch mehr Unternehmern dieses bereits vorhandene Wissen, was es gibt, diesen Trainingsplan zu mehr Freizeit und trotzdem geilen Unternehmen, wie schaffe ich es, denen das weiterzugeben? So, und schaffe ich das, indem ich eine Podcast-Agentur habe? Nö. So, und so haben wir halt viele Sachen auch einfach brutal abgeschnitten. Und das, was ich gesehen habe mittlerweile, egal in welchem Bereich, um so 2 bis 5 Millionen Umsatz pro Jahr zu machen, reicht es vollkommen aus, wenn du ein Produkt hast, einen Marketingstrang, eine Vertriebsstrategie, fertig. Du brauchst alles nur ein einziges Mal und kannst ein richtig geiles Leben haben. So, und wer das gecheckt hat, der hat es deutlich leichter am Leben. Das ist der zweite Part, also ne, Geduld, Fokus. Und was auch sicherlich wieder ein bisschen platt ist, typisch Kalenderspruch, aber dafür sind wir wahrscheinlich auch heute so ein bisschen hier. Der wichtigste Part ist, diesen Prozess auch einfach zu genießen. Ja, jetzt kann man sagen, diese Ungeduld, ja, nochmal, ich bin mit Abstand der ungeduldigste Mensch, den ich kenne, deswegen kann ich das schon sagen. Jetzt committe ich mich auch öffentlich dazu, ja. So, weil es sind so Kleinigkeiten, ja. Allein dies bei Amazon, du bestellst dir was. Kannst du entspannt bleiben oder rennst du oben schon Kreise und wartest, dass der Postbote endlich klingelt? So, ja. Was mal einfach eine ganz gute Übung ist, sich mal was bestellen und eine Woche lang das Paket verschlossen liegen lassen. So, sowas mal auch so durchzuhalten und sich dann wirklich auch die Frage zu stellen, ey, will ich das wirklich? Habe ich da wirklich Bock drauf? Finde ich das geil? Weil diese Mentalität, die manche Leute haben, sagen, ey, ich ziehe jetzt 3, 4, 5 Jahre richtig durch und dann mache ich Pause. Ich habe noch keinen gesehen, der das überlebt hat. Noch nie. Ja? Wir sind jetzt gerade dabei, eine große Werbekampagne zu planen für Januar, wo wir einfach mal sehr viele prominente Beispiele nehmen, die nur in 2023, ja, wir beschränken uns ausschließlich dieses Jahr, in den Sack gehauen haben, weil sie Angststörungen hatten, Depression oder Burnout. Und öffentlich diese Sachen halt in Anführungsstrichen geteilt und zugegeben haben, aber auf der anderen Seite, dass man auch mal sieht, ey, wozu? Ja? Und was nützt es dir denn, wenn du noch eine Halle mehr voll Leuten hast, die du erreicht hast, statt du sitzt einfach mal entspannt mit deinen Liebsten zu Hause und genießt irgendwie ein Lagerfeuer? So. Und diesen Trade-off immer zu sehen, muss ich das machen? Für wen mache ich das? So. Das ist einfach eine Sache, die ich absolut kriegsentscheidend finde. Wenn du den Weg nicht genießen kannst und das immer so unter Stress machst und du musst, du musst, du musst, dann ist irgendwas grundlegend falsch im System. Und da muss man da tatsächlich ran, weil diesen Sprint hältst du nicht lange durch. Das siehst du jeden Tag. Irgendwo fallen immer die Leute um.
Ja, das ist ja auch so, also mit dem Weg genießen kann ich nur bestätigen, weil das ist ja auch ganz oft so, dass wir uns irgendwelche Ziele setzen, dann erreichen wir die nicht aufgrund der fehlenden Ungeduld und dann hören wir auf, das Ziel zu verfolgen. Und das ist ja gerade dann wichtig, geduldig dran zu bleiben, einfach die Dinge zu machen, die man sich halt vorgenommen haben, im Prozess zu bleiben. Und das ist ja auch super oft, kann ich das auch bestätigen und habe das auch schon super oft in meinem Podcast gesagt, was halt sehr wichtig ist. Und lustigerweise, wo du das Beispiel gerade mit der Ungeduld und dem Emsen-Paket gesagt hast, genau daran merkt man ja auch, wie sehr wir quasi auch dazu erzogen werden, ungeduldig zu bleiben oder ungeduldig zu sein, weil wir alles sofort verfügbar haben. Und du hast jetzt gerade den Fernseher gesagt vorhin als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas gucken will, ja, mache ich Netflix an und schaue mir das nächste Video an, hab's also direkt. Und das führt natürlich auch noch dazu, dass es halt schwieriger bleibt oder schwieriger wird, ungeduldig oder Ungeduld abzuschaffen.
Absolut. Ja, deswegen, wie gesagt, also wenn die Leute jetzt fragen, ja, aber Raik, schön und gut, jetzt hast du das einmal gesagt, was soll ich denn tun? Ganz einfach, macht körperliche Erfahrungen, die euch zu Geduld zwingen. Und so, als ich aufgehört habe mit dem BMX-Fahren, da war ja auch so ein bisschen die Frage, was machst du jetzt? Und ich habe halt mit absolut crazy Shit angefangen. Ich habe angefangen mit Apnoe-Tauchen. Ja, das heißt, dass du nur mit deiner Atemluft halt unter Wasser gehst. So, und wenn du irgendwo geduldig wirst, dann beim Apnoe-Tauchen, weil dein Körper die ganze Zeit sagt, stirbst, du stirbst, du stirbst. Er schreit dich auch an, du stirbst. Ja, du siehst dann so, wie dein Zwerchfell zuckt und alle Lampen langsam rot leuchten so. Und dann sagst du, okay, jetzt liege ich hier 2 Minuten, aber jetzt habe ich ja noch mal zwei. So, und das bringt dich extrem gut runter. Also jetzt weiß ich, Apnoe-Tauchen, Wasser ist vielleicht nicht für jeden was, aber anderes Highlight von mir, auch das Thema Eisbaden zum Beispiel. Ja, jetzt gerade im Dezember, perfekte Jahreszeit. Rinn in die Plüre, ja, nimm dir irgendeinen Tümpel, hau da ein Loch oben rein und setz dich da mal rein für 3 Minuten bei 1, 2 Grad Wassertemperatur. Dann merkst du relativ schnell, ob du geduldig bist oder nicht. Ja, wenn du sofort wieder rausrennst, nee, ertrag das mal, ertrag mal diesen Schmerz, ertrag mal die Kälte und vor allem schau mal, was danach passiert. Ja, und meine persönliche Erfahrung ist, dass es eine extrem reinigende Wirkung für die Leute hat, weil sie diese Zuordnung sehen von, ey, ich bin hier ruhig, ich ertrage mal was, ich lasse das mal zu, diesen Prozess, und was bekomme ich danach? Ja, und so ist es halt, wie gesagt, im Sport. Ja, ich habe mir jetzt auch schon wieder so ein Ziel rausgesucht, ich lerne gerade die Planche, so wie Liegestütze nur mit Füßen in der Luft. So, und ich trainiere da mittlerweile seit über einem Jahr dran. So, und gefühlt, so nach außen wahrnehmbar, ist das immer noch nicht viel besser geworden. Aber wenn ich so meine Baby-Steps mir anschaue, dann ist das für mich gigantisch, was ich geschafft habe in dieser Zeit. So, und da einfach dran zu bleiben, das ist einfach extrem wichtig. Und mir macht es einfach Spaß, jeden Tag dann irgendwie so diesen kleinen Fortschritt auch zu sehen, auch mal die Schritte, die es zurückgeht, und dann wieder zu gucken, was musst du anders machen. Mir bringt das viel, viel mehr Spaß. Und wenn ich die Planche dann mal kann, das ist halt so, okay, und dann nehme ich mir das nächste. Ja, also ich bin da so ein umtriebiger Typ. Ich liebe das einfach so, diese permanente Veränderung nach vorne zu haben.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Erkenntnis, die du gerade gesagt hast, so zwischen den Zeilen, dass man diese kleinen Babyschritte sieht, ne? Das ist ja auch wichtig, dass man sich mal bewusst macht, was habe ich denn zum Beispiel jetzt erreicht im letzten Monat, im letzten Jahr, was ist da anders an mir? Und sich dafür auch mal die Zeit zu nehmen und zu schauen, welche Baby-Steps habe ich denn gemacht?
Ja, absolut. Und wie gesagt, gerade wer Kinder hat, dem fällt das viel leichter. Aber wie gesagt, jetzt habe ich das ja mit meinen beiden Jungs schon ein bisschen durch. Ein Kind braucht ungefähr so zwischen 8.000 bis 10.000 Versuchen, bis es laufen kann. 8.000 bis 10.000 Versuche. Und stell dir mal vor, wie witzig unsere Evolution wäre, wenn wir gesagt hätten, so nach 3 Versuchen, ach ja, komm, das mit dem Gehen, scheiß drauf, das setze ich eh nicht durch. So, dann wären wir irgendwelche Kaulquappen, die irgendwie noch rumgerobbt werden und von Säbelzahntiger gefressen, so. Aber wie paradox, ja, unsere Evolution zwingt uns automatisch schon. So. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen so diesen Trip, irgendwie Survival-Sachen, im Wald gehen, da pennen und sowas. Alter, mal dir selber ein Feuer zu machen, dir selber mal Essen zuzubereiten draußen in der Natur ohne crazy Werkzeug. Ey, da lernst du wirklich Geduld. So. Und das haben
Das
wir
glaube
halt
ich, ja.
früher immer gemacht. Ja, versuch dir mal irgendwie allein ein Schlafdomizil aufzubauen in der Natur. So. Du wirst wahnsinnig, wie lange das dauert. So. Aber das ist voll geil. Und deswegen halt auch jetzt, ne, hat's ja gerade gesagt im Vorgespräch kurz, angeln. Ja.
Ja.
Einfach mal sich zu Geduld zwingen. Einfach mal sich zu Geduld zwingen. Das ist so geil.
Ja, cool. Wo könnte ich denn Interessierte erreichen, Raik?
Ja, relativ simpel. Also mein Name, meine Eltern haben ja einen guten Job gemacht damals, ja. Raik Hane, wenn du es irgendwo eingibst, wir sind ja irgendwie auf allen Plattformen ganz gut vertreten. Ansonsten einfach raikhane.de, aber die Homepage ist sicherlich der einfachste Weg, aber auch über unsere ganzen Social Media Kanäle. Da gibt es genug Möglichkeiten. Und wer natürlich Lust hat, ne, Podcast begeistert ist, Unternehmerwissen in 15 Minuten, kann ich nur sehr empfehlen. Haben 3 Folgen die Woche, die rauskommen. Kannst du mal vorbeischauen, vielleicht was für dich dabei. Haben noch so ein paar spannende Sachen, die du im Alltag sofort integrieren kannst.
Cool. Ja, dann werde ich auf jeden Fall die Internetseite und den Podcast auch hier in den Shownotes verlinken. Schön, dass du da warst, Raik. Vielen Dank für deine Zeit und dass du so viel von dir erzählt hast. Ich konnte auf jeden Fall eine Menge mitnehmen und bin mir sicher, die Zuhörer und Zuhörerinnen geht es genauso. Also von daher, hört gerne mal in den Podcast von Raik rein. Lasst aber auch gerne ein Abo da und auch ein Podcast-Abo natürlich für den Podcast hier, Führungskraft. Bewertet die Folge mit Raik Hane und ja, empfiehlt die Folge natürlich auch weiter an Freunde und Bekannte, für die das ebenfalls interessant ist. Raik, vielen Dank nochmal und bis bald.
Danke dir, Helge.
Oh, das ist schön, dass du noch da bist. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich bin jetzt auch bei YouTube. Dort gibt es noch mehr Führungskontent für dich. Also schau gerne mal hier in die Podcast-Shownotes oder gib einfach meinen Namen bei YouTube ein. Da findest du noch weitere Tipps und Anregungen für dich, die du direkt in die Praxis umsetzen kannst, damit du noch mehr Erfolg als Führungskraft hast. Ich freue mich, wenn du auch den Kanal dort abonnierst.